Deswegen bin ich gebeten worden und habe mich selber entschieden, wir bleiben bei diesem Thema, wir sprechen auch über Armut. Und ich muss als erstes vorausschicken, dass ich mich dabei nicht wohlfühle, aus mehreren Gründen. Der erste Grund, warum ich mich dabei nicht wohlfühle, ist, dass ich bei dem Thema meine, dass Worte schlechter sind als Taten. Dass man eigentlich dort handeln sollte. Und darüber reden ist eine sehr gefährliche Sache. Darüber reden kann ziemlich arrogant sein. Ich habe mir in der Vorbereitung, ich höre mal beim Joggen morgens irgendeine Predigt oder irgendwas, habe ich mir Predigten aus dem Internet runtergeladen zu dem Thema. Da habe ich schon gemerkt, bei manchen habe ich mich wohlgefühlt, bei anderen wurde mir ganz mulmig zumute. Das war sehr ambivalent. Ein komplexes Thema. Der zweite Grund, warum ich mich unwohl fühle, darüber zu sprechen, den nenne ich den typischen christlichen oder sagen wir auch freikirchlichen Schuld- und die Schuld- und Moraldaumenschraube, die wir ja auch gerne ansetzen. Weil wir haben sehr viele Themen, über die wir uns Gedanken machen und man kann natürlich jedes Mal immer sagen, Mensch, da müsste man aber und sollte und könnten wir nicht und so. Und dann sitzen wir hier und rutschen auf unseren Sitzen herum und es ist immer leicht zu kritisieren und zu sagen, dass man mal mehr tun müsse. Nur einmal mehr jetzt wieder eine Predigt darüber. Deswegen fühle ich mich auch unwohl. Und der dritte Grund, warum es mir schwerfällt, über Armut zu sprechen, ist ganz einfach. Mich persönlich betrifft das nicht. Ich betrachte mich nicht als arm. Und es geht dabei gar nicht um irgendein Substantiv Armut, sondern es geht ja um Menschen. Und ehrlich gesagt geht es um die Mehrzahl der Menschen auf dieser Welt, die in bitterer Armut leben. Die Mehrheit. Also ich habe nicht wirklich Ahnung davon und ich bin immer ein bisschen zögerlich, über was zu predigen und zu reden, wovon ich persönlich gar nicht so viel Ahnung habe. Auch im selber mich einfühlen. Und trotzdem bin ich, wie auch ihr, sind wir als Christen dazu berufen, das Evangelium zu verkündigen, also eine gute Nachricht. Die gute Nachricht von Jesus Christus. Das heißt, dieselbe gute Nachricht, die auch Jesus Christus schon verkündet hat. Wir dürfen da ja keinen Unterschied machen. Wenn wir sagen, die gute Nachricht von Jesus Christus, meinen wir ja manchmal das, was Jesus getan hat. Aber es ist auch die Nachricht, die er gepredigt hat und die er gelebt hat. Es gibt einen Text, der sozusagen eine programmatische Zusammenfassung ist des Dienstes Jesu. Eine Art Mission Statement, ein Motto, ein Leitsatz, den Jesus selber für seinen Dienst wählt. Und das bei einer ganz besonderen Gelegenheit, nämlich als er zu Hause ist, in seiner Heimatsynagoge. Und sein Dienst beginnt mit einer Predigt. Es findet ein normaler synagogaler Gottesdienst statt, dort in der Stadt, aus der er stammt, oder dem Dorf, je nachdem. Ganz normale Menschen dort, keine Promis. Man kennt Jesus mittlerweile, man kennt seinen Dienst. Und Jesus wird gebeten, dass er die Schriftlesung macht. Was so viel hieß wie die Predigt zu halten. Schrift, Text und dann auch was darüber zu sagen, sie auszulegen. Und Jesus wählt einen Text aus dem Alten Testament, den er, und das wird im weiteren Verlauf übrigens zu Ärger führen, den er auf sich selber auslegt, den er sich selber aneignet als seine Mission. Und das könnt ihr gerne mitlesen. Diese Predigt, die steht in Lukas 4. Lukas 4, Vers 18. Jesus wählt also einen Text aus dem Jesaja-Buch oder aus der Jesaja-Rolle, die er sich reichen lässt. Und man muss sich diese Spannung und diese Situation vorstellen, in der Synagoge, wenn die Jesaja-Rolle herausgenommen wird aus dem Schrank und wird nach vorne getragen mit viel Ritual und drumherum und wird hingelegt, wird ausgepackt Und dann kommt derjenige, der jetzt die Schriftlesung macht, das Wort aussucht und Jesus geht nach vorne, hat diese dicke Jesaja-Rolle und dann blättert er in dieser Rolle oder vielmehr er rollt und rollt und das muss ziemlich lange gedauert haben, weil er ziemlich ans Ende rollen muss, bis ins 61. Kapitel. Allein diese Spannung, Jesus guckt die Leute an, wählt den Text, nimmt dieses kleine Stöckchen, mit dem man die Linienführung besser hinbekommt im Hebräischen. Und dann liest er folgenden Text in Vers 18, Kapitel 4 von Lukas, ist das überliefert. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Das ist der erste Satz, den Jesus sagt. So beginnt er seinen Dienst. Natürlich wissen die Bibelkundigen und diejenigen, die jetzt einen in der Hand haben und weiterlesen, dass noch mehr da drin steht, dass auch von den Gefangenen die Rede ist und von den Blinden und den Zerschlagenen. Aber das allererste Wort, was Jesus voranstellt, ist das Wort an die Armen. Und genauso beginnt er auch die berühmteste Predigt, die Bergpredigt. Sie beginnt mit den Seligpreisungen. Und als erstes nennt Jesus die Armen. Matthäus hat daraus gemacht, die Armen im Geiste. Bei Lukas sind es einfach nur die Armen. Das heißt, egal ob es uns wohl ist bei dem Gedanken an Armut, bei all den Bildern, die wir damit verbinden oder den Schuldgefühlen, die wir zu vermeiden suchen, wir müssen uns bewusst werden, dass Jesu Mission in erster Linie den Armen gilt. Und das Nachfolge heißt, diesem Beispiel Jesu zu folgen. Ich glaube, das ist ein biblisches Mandat. Und das ist die geistliche Grunderkenntnis für uns. Das ist der Ausgangspunkt für diesen Tag, für alles, was ihr noch zu sagen und uns vorzustellen habt. Das Statement, was uns leider zu oft in Vergessenheit gerät. Ich war am Anfang des Jahres bei einer Leiterschaftskonferenz in Karlsruhe und da gab es auch eine Einheit oder jemanden, der hat uns an diese Tatsache, die ich hier gerade deutlich gemacht habe, erinnert und da wurde sie leider auch mit Zahlen untermauert. Das ist ja immer noch schmerzhafter dann, ne? Es gibt ein christliches Hilfswerk, was sich die Frage gestellt haben, was denken denn Christen eigentlich über Armut? Und nicht nur so allgemein und nicht nur, was denkt die Bibel darüber, sondern was wird denn tatsächlich gedacht in den Gemeinden? Was ist in unseren Köpfen los? Und die haben eine Studie in Auftrag gegeben und haben eine richtige Umfrage gemacht. Großes Ding. Und wir als Teilnehmer dieser Konferenz bekamen diese Studie geschenkt. Die kam gerade da druckfrisch aus der Presse. Heißt Weltblick. Was Christen über Armut denken. Es gibt unten einen Ansichtsexemplar am Büchertisch, könnt ihr gerne mal reinschauen. Und eben schon, als ich fragte, ist ein Exemplar vorhanden, dass wir das unten angucken können und dass man das bestellen kann, empfehle diese Lektüre. Da wurde mir schon so gesagt, naja, da wird wahrscheinlich kein großes Interesse dran sein und genau das ist vielleicht auch das, was drin steht in diesem Buch. Man hat hier sehr viele Zahlen, es wird sehr differenziert über Armut gesprochen. Das ist ein tolles Buch, weil die verschiedenen Definitionen drinstehen. Es stehen geistliche, biblische Aspekte drin, aber es gibt auch Aktionsschritte. Was kann ich tun? Wie kann ich was verändern? Finde ich sehr gut. Und dazwischen natürlich auch diese Studie selber. Was dabei herauskam, sagen wir mal, die Grunderkenntnis dieser Studie ist, dass es eine große Kluft gibt zwischen zwei Tatsachen. Die erste Tatsache ist, dass 97% aller befragten Christen sagen, dass es wichtig ist für Christen, sich zu engagieren gegen Armut. Es gibt kaum Umfragen, wo es solche großen Ergebnisse und Werte gibt. Also höchste Zustimmung. 93% sehen sogar den biblischen Auftrag, das zu tun. Aber 82% glauben, dass wir das in der Praxis nicht machen. Und das ist die große Erkenntnis dieser Studie. 90% Also fast genauso viele sagen, dass wir das nicht machen, was wir machen sollten. Nur 18% sagten, dass das Thema regelmäßig in ihrer Gemeinde thematisiert wird. Es gibt also eine gewisse Hilflosigkeit, die wir da feststellen. Evangelium bedeutet ja nun auch Überwindung, bedeutet Heilung und eben auch dieser Hilflosigkeit. Ich ziehe das jetzt mal ein bisschen anders auf. Wir als Adventgemeinde, als Adventisten, haben ja unsere Überzeugungen dessen, wie wir das Evangelium ausdrücken, gegossen in Glaubensüberzeugungen. 28 an der Zahl, das ist eine ganze Menge. Kann man im Internet nachlesen. Das ist das, was wir glauben. Kurz zusammengefasst sozusagen. Und zwei dieser 28 Glaubensüberzeugungen möchte ich heute in Zusammenhang bringen mit dem Thema Armut, wenn ihr mir das erlaubt. Vielleicht zwei, wo ihr nicht besonders dran gedacht hättet. Das erste. Ich kenne jemanden, der unendlich viel Geld hat. Kenne ich. Wirklich reicher Mensch ist. Jeden Tag gehen bei dem Tausende von Euro über den Tisch. Er weiß, dass er eine Riesenverantwortung hat. Es ist kaum festzustellen, über wie viel Geld er verfügt. Geht bestimmt in die Millionen. Das Erstaunliche an dieser Person ist, dass sie trotzdem ganz bescheiden lebt und immer freundlich ist und zuvorkommt. Dass sie immer genau zuhört, was die Menschen brauchen und wollen und dann auch gibt. Die Menschen stehen Schlange bei dieser Person, um Geld zu erhalten. Und sicherlich kennt derjenige auch die Versuchung, von diesem Geld auch etwas für sich selber zu benutzen, sich etwas Gutes zu tun, sich etwas zu gönnen. Diese Person sitzt in meiner Bank in einem Glaskasten. Es ist der oder die Bankangestellte. Und ich habe noch nie beobachtet, dass dieser Angestellte jemandem sagte, du, die Kohle brauchen wir hier selber, da kann ich jetzt nichts von abgeben. Oder sag mal, so wie du hier auftrittst, ne, und dein Gesicht gefällt mir nicht, da brauchst du gar nicht erst ankommen. Habe ich noch nie erlebt. Warum? Das Geld gehört dieser Person gar nicht. Sehr gut. Entschuldigung, so ist das, wenn man leidet. Das Geld gehört dieser Person gar nicht. Und das weiß die auch. Am Ende des Tages muss die dann Rechenschaft darüber ablegen, was in der Kasse war, einen Kassensturz machen. Sie verwaltet dieses Geld nur und sie weiß das. Der 21. unserer 28 Glaubenspunkte beginnt mit den Worten, wir sind Haushalter Gottes, er hat uns Zeit und Möglichkeiten, Fähigkeiten und Besitz, den Ertrag der Erde und ihre Güter anvertraut. Danke. Beziehungsweise bitte. Wir sind Haushalter Gottes, er hat uns Zeit und Möglichkeiten, Fähigkeiten und Besitz, den Ertrag der Erde und ihre Güter anvertraut. Für einen vernünftigen Umgang damit sind wir Gott verantwortlich. Ich habe gedacht, das ist eine mutige Aussage. Das ist eine mutige Aussage. Bei der Schilderung der Arbeit des Bankangestellten oder der Angestellten da in dem Glaskasten habt ihr vielleicht das erlebt, was ich auch erlebt habe, nämlich so lebe ich gar nicht, so denke ich nicht mal. Der Glaubenspunkt, dieser Glaubenspunkt Nummer 21 ist ja eine Zusammenfassung der biblischen Aussagen, der sagt, Gott ist Eigentümer, ich bin Verwalter. Mir wurde klar, wie theoretisch das für mich ist, diese Aussage, und wie oft ich so handle und gar nicht so entscheide. Dass ich, wie jeder andere, genau weiß, was mir gehört und was anderen gehört. Wer Kinder hat, ich habe noch kleine Kinder, das ist irgendwie eine der ersten Kulturfähigkeiten, die sie erwerben, sagen, das ist meins. Ja. Dann kommt der eine in das Zimmer von dem anderen, nimmt ein Spielzeug, mit dem der andere schon seit Monaten überhaupt nichts mehr zu tun hat, sagt er, da wollte ich auch gerade mitspielen, ist nämlich meins. Ne? Eltern lachen hier, die kennen das. Irgendwie erwerben wir das automatisch. Das wissen wir. Nun sind wir ja keine Kommunisten, wir glauben nicht, dass alles irgendwie allen gehört. Wir sagen aber in diesem Glaubenspunkt, dass alles Gott gehört. Und dass wir deswegen mit Zeit, Geld und Fähigkeiten so umgehen lernen wollen, dass wir Gott auch Eigentümer sein lassen. Ich habe gemerkt, das muss ich mir öfter sagen. Dabei geht es ja nicht nur um Geld. Es geht um das, was mir anvertraut ist. Verantwortlich leben. Öfter mal daran zu denken, wem es denn gehört. Und das hat nämlich auch was mit dem Thema Armut zu tun. Denn von den vielen Ursachen für Armut ist wohl die Hauptursache, dass die meisten Menschen vergessen haben, dass Gott der Eigentümer ist und dass wir so leben und lernen, dass wir lernen müssen, gut zu verwalten. Das haben wir nicht getan. Das ist also der erste Punkt. Zusammenhang mit dem, wie wir überhaupt mit unseren Ressourcen umgehen und wem sie gehören. Und dann kommt als direkt darauf folgender Punkt, ihr kennt sie ja nicht alle auswendig, ich ja auch nicht, kommt der Punkt 22. Der ist überschrieben christlicher Lebensstil. Das ist einer der hart umkämpften Glaubenspunkte. Was hat er denn nun mit Armut zu tun? Das Thema Armut kommt da gar nicht drin vor, das Wort schon gar nicht. Da ist doch nur die Rede von meiner Gesundheit, von meiner Freizeitgestaltung, ja sogar von Kleidung ist da die Rede. Ich habe überlegt, als ich mich mit dem Thema befasst habe, wer überhaupt anfängt, sich mit dem Armutsproblem in dieser Welt zu befassen, und auch in Deutschland im Übrigen, in zunehmendem Maße, der lernt als erstes, dass es hochkomplex ist und ein systematisches Problem ist. Das ist das Erste, was wir lernen. Wir leben in einer vernetzten, in einer globalisierten Welt, da kommen wir nicht drum rum. Als Kind bringt man uns bei, dass um Arme sich zu kümmern, bedeutet, dass man Geld dafür gibt, dass wir sammeln. Und das ist auch heute noch das Erste, was wir damit in Verbindung bringen. Aber in dieser eben zitierten Studie, Weltblick, da gibt es ja diese 10 Aktionsschritte für Christen, sehr interessant. Und einer davon lautet, ich werde die jetzt nicht alle 10 bringen, guck doch mal rein in das Buch oder investiert in 10 Euro hier. Einer davon lautet, auf Ressourcen achten. Ich habe neulich eine Statistik gelesen. Man könnte ja 1000 Themen nehmen bei Ressourcen. Ich nehme nur mal eine. Ich habe eine Statistik gelesen über den Fleischkonsum in der westlichen Welt. Und ich erinnere mich noch an den Satz, es war eine christliche Zeitschrift, da stand, es sollte uns ein tägliches Gebetsanliegen sein, dass der Rest der Welt nicht nachzieht und genauso viel Fleisch isst wie wir. So viel gibt's gar nicht. Das ist gar nicht möglich. Diese Ressourcen sind auf dieser Welt nicht vorhanden. Da geht es gar nicht um das Thema, ob man Vegetarier ist und ob das gesünder ist oder nicht. Es geht um Ressourcen. Es geht darum, dass unser Lebensstil hier auf dem Rücken anderer ausgetragen wird auf dieser Welt. Dass es eine Verantwortung gibt für das, was ich kaufe, wo ich es kaufe, wie es gehandelt ist. Ob ich jeden Tag, anderes Thema wäre Wasser und Wasserressourcen, ob ich jeden Tag das Vollbad brauche, ob es bei knapper werdenden Ressourcen nicht wichtig ist, darüber nachzudenken, wie ich mit Energie umgehe, wie ich mit Müll umgehe. Alles ist vernetzt. Jetzt denkt einer, Mensch, macht er jetzt den Öko da vorne oder so? Aber wir merken, in dieser globalisierten Welt hängt das alles zusammen mit diesem Thema. Das Thema Armut ist gar nicht zu trennen von dem Thema Wirtschaft, Finanzkrise, ist nicht zu trennen von dem Thema Ökologie und ist eben auch von unseren christlichen Kernthemen Erlösung, Mission nicht zu trennen. Alles ruft also danach, und deswegen habe ich diesen Glaubenspunkt hier ins Spiel gebracht, einen christlichen Lebensstil der Verantwortung zu praktizieren und zu entwerfen. Das sehe ich nämlich hier in diesem Glaubenspunkt. Der Wortlaut unseres Glaubenspunktes ist mir persönlich da viel zu eng gefasst, viel zu individualistisch, ob ich mich gesund ernähre oder ob ich mich genug bewege. Ich glaube, wir müssen lernen, den so zu formulieren und zu verstehen, dass wir christlichen Lebensstil praktizieren, der in dieser Welt verantwortlich ist nach außen hin und nicht nur, ob ich ein bisschen gesünder bin als andere. Denn als Adventgemeinde haben wir uns für die ganzheitliche Sicht des Evangeliums immer eingesetzt und nun gilt es, die auch auszuleben in einer globalisierten Welt. und nicht zurückzufallen in irgendwelche ermüdenden Einzeldebatten darüber, ob jetzt irgendwie eine Tasse Kaffee und ja oder nein. Das Ganze sehen, und die Pfadis haben uns das beigebracht, mit ihrem Satz, global denken, lokal handeln. Das, finde ich, ist christlicher Lebensstil und deswegen hat es damit was zu tun. Wir müssen die Brücke schlagen zwischen dem Glaubenspunkt 21, Haushalterschaft, wie gehen wir damit um, und 22, Lebensstil. Einen Lebensstil uns aneignen. Das Evangelium sollen wir nicht nur verkündigen. Und jetzt seid ihr gleich dran, ihr macht euch bestimmt schon Sorgen, dass ihr nicht genug Zeit habt, aber ihr sollt eure Zeit haben. Das Evangelium sollen wir nicht nur verkündigen, sondern auch hören. Es soll uns erreichen. Es muss uns verändern. Und das tut es immer dann, wenn wir unsere Herzen aufmachen. Pickepocket, die Jugend mit einer Mission, ist für mich eine willkommene Gelegenheit, Christen in Aktion zu sehen, was zu lernen, zu hören, das Herz aufzumachen, angesteckt zu werden. Ihr zeigt uns ein paar Projekte, macht uns die Augen auf über extreme Armut. Wir verschließen heute diese Augen nicht. Unten haben wir die Augen nochmal geöffnet, da wurden gerade auch Bilderausstellungen so aufgebaut. Wir wünschen euch jetzt Gottes Segen dazu und sind ganz gespannt auf das, was ihr zu sagen habt. Hören, was Gott von uns will, das ist jetzt angesagt. Amen.